Deutschlandfunk Sportgespräch
mit Andrea Schütke. Die Sportredaktion des Deutschlandfunks hat intensiv wie keine andere über den Sport in der DDR berichtet und dazu auch schon vor dem Mauerfall viele Interviews geführt, etwa mit Funktionären aus dem Westen und auch aus dem Osten. Unser Archiv ist ein Schatz an historisch wertvollen Audiodokumenten. Einige davon haben wir zum 30. Jahrestag des Mauerfalls aufbereitet. So gelang es dem Kollegen Herbert Fischer-Solms, bereits 4 Monate nach der Öffnung der innerdeutschen Grenze, ein Interview mit Manfred Ewald zu führen. Ewald war über Jahrzehnte Chef des Deutschen Turn- und Sportbundes DTSB, dem Dachverband des DDR-Sports. Der führende Sportfunktionär war auch Mitglied im Zentralkomitee der SED und baute 1973 seinen Einfluss noch weiter aus. Er wurde auch Präsident des Nationalen Olympischen Komitees der DDR und damit der mächtigste Mann im ostdeutschen Sport. Ihn befragte Herbert Fischer-Solms unter anderem zu dem Aspekt, dass politische Machthaber in der DDR auf Erfolge des Spitzensports gesetzt haben, um damit Nachteile in anderen Bereichen der Gesellschaft zu übertünchen.
Also der Sport hat hier eine, wenn man so will, Verschleierungsfunktion gehabt. Erinnern wir uns an die Worte von Walter Ulbricht, der seinerzeit als großer Förderer des Sportes sagte, DDR-Sportler auf den Siegespodesten ist die beste Antwort an die Adresse der Bonner Alleinvertreter und Revanchisten, und der auch gesagt hat, und dies ist sicherlich unbestritten, Sport ist die am höchsten entwickelte Teilkultur der DDR.
Die Dinge, glaube ich, müssen doch etwas historisch anders betrachtet werden. Zunächst einmal war es ja bei uns so, dass viele unserer führenden Repräsentanten des Staates und der Partei ihre ersten Schritte zur Politik hin überhaupt über den Sport begannen. Wir hatten viele Repräsentanten der Partei und Staatsführung, die wirklich ein Herz für den Sport hatten. Und das hat es uns von Anfang an auch relativ leicht gemacht, also dem Sport die nötige Anerkennung zu verschaffen. Schließlich waren wir auch, ich glaube wohl, das erste Land in der Welt, in dem die Rolle des Sportes und der Körperkultur in der Staatsverfassung verankert wurden und das Recht darauf, Sport zu treiben. Dann kam eine weitere Etappe, nämlich die Etappe, in der wir um unsere internationale Anerkennung im Sport kämpfen mussten. Dazu waren Leistungen notwendig. Ihre Verbände waren anerkannt. Wir standen daneben, konnten an internationalen Wettkämpfen nicht teilnehmen. Wir benötigten die Aufnahme in die internationalen Sportorganisationen. Und die wären ohne entsprechende Leistungen nicht möglich gewesen.
DDR-Sportler.
Dann kam eine weitere Periode, in der wir mit dem Leistungssport einen vielleicht nicht unbeträchtlichen Beitrag leisten konnten für die staatliche Anerkennung unseres sozialistischen Staates. Und ich meine, erst in der letzten Phase, in einem vierten Abschnitt, haben einige der führenden Repräsentanten begonnen, sich auch in den Erfolgen des DDR-Sports zu sonnen und vielleicht von den Schwierigkeiten auf dem einen oder anderen Gebiet abzulenken. So würde ich historisch die Dinge sehen. Hier von Herrn Kimmel beispielsweise werden nur die letzten Monate und die letzten Jahre betrachtet, aber nicht die Gesamtentwicklung des Leistungssports in unserem Lande.
Die DDR ist dann 1972 in München erstmals mit eigenen Rechten, mit eigener Mannschaft, mit eigener Hymne, eigener Flagge angetreten. War denn, Herr Ewald, 1972 München, einherging ja auch die politische Anerkennung der DDR, ging der Grundvertrag zwischen beiden deutschen Staaten, ging die Aufnahme der DDR in die Vereinten Nationen, also die Funktion des DDR-Sports für politische Anerkennung zu sorgen, ihr dazu zu helfen. Diese Funktion hat der DDR-Sport ja bis dahin hervorragend erfüllt. War also jetzt nicht hier, Anfang der 70er Jahre, ein Zeitpunkt gekommen, diese überragende Bedeutung des Spitzensports und die Vernachlässigung des Breitensports, diesem eine andere Gewichtung zu geben?
Sie sagen wiederum, dass es eine Vernachlässigung des Breitensportes gegeben hat. Und wenn man die Dinge wirklich exakt betrachtet, wenn man sowohl alle unsere Beschlüsse, die der Entwicklung des Sportes dienten, noch einmal analysiert und die Fakten, die den Beschlüssen folgten, so ist dem zu widersprechen. Wir haben beide Seiten des Sportes, den Breiten- oder Massen- oder Volkssport, wie immer wir ihn bezeichnen wollen. Wir haben ja verschiedene Bezeichnungen für eine und dieselbe Sache. Wir haben dieser Entwicklung ebenfalls immer große Aufmerksamkeit geschenkt. Die Explosion der Disziplinen im Schwimmen, die gab es 1968. Da hatten wir zwar eine eigene Mannschaft, aber noch nicht mit allen souveränen Rechten, wie Sie wissen. Und dann muss ich Ihnen noch sagen, dass wir nicht einen Auftrag hatten von niemandem, nun die Kraft des Leistungssports für den Kampf um die internationale Anerkennung einzusetzen. Das hat sich einfach ergeben. Wir waren nach Anerkennung durch die internationalen Sportorganisationen, durch das Internationale Olympische Komitee in der Lage, mit unseren Mannschaften im Ausland aufzutreten, mit unserer Flagge, mit der Hymne, mit dem Buchstaben DDR. Und natürlich trug das automatisch dazu bei, die DDR bekannt zu machen und half der Außenpolitik. Dazu gab es keine Befehle, keine Weisungen. Das ergab sich aus der Praxis unserer Arbeit heraus. Natürlich haben unsere Außenpolitiker diese Dinge erkannt und haben das nicht ungern gesehen. Tatsächlich haben wir in mancher Beziehung dabei dann doch auch eine gewisse Vorläuferrolle gespielt, aber nicht eine aufoktroyierte, sondern eine, die sich historisch ergeben hat.
Herr Ewald, Stichwort Olympia 1984. Der Westen, Mannschaften aus dem Westen, unter anderem die Bundesrepublik, haben 1980 Moskau boykottiert. Die UdSSR und die DDR sind unter anderem Los Angeles ferngeblieben. Hochrechnungen, nicht nur von DDR-Seite, haben ergeben, dass erstmals bei Sommerspielen in Los Angeles die DDR erfolgreichste Mannschaft vor den Sportgroßmächten UdSSR und USA geworden wäre. Fühlen Sie sich um die Erfüllung eines Traumes beraubt?
Ich möchte hier sagen, dass ich Boykott olympischer Spiele schon immer für falsch gehalten habe. Wir waren gegen den Boykott der Olympischen Spiele in Moskau und mir werden die Herren ihrer Sportleitung hier in der BRD bestätigen, dass wir sehr viele Gespräche darüber hatten, um möglichst einen solchen Boykott auch ihrerseits zu vermeiden. Wir waren, und ich habe mich auch persönlich zusammen mit unserem IOC-Mitglied Heinze sehr stark bemüht, unbedingt den dann folgenden Boykott von Los Angeles zu verhindern. Nicht so sehr, weil wir uns bestimmte Chancen, wie Sie hier richtig feststellen, ausrechnen konnten, sondern weil es ja immer um die Menschen ging, die sich auf die Spiele vorbereitet hatten. Olympische Spiele sind nun mal Höhepunkte im Leben der Sportlerinnen und Sportler und sie möchten sich gerade dort beweisen. Und indem wir an die Menschen dachten, die hier vor allen Dingen Schaden nahmen, haben wir uns immer bemüht, derartige Boykottbestrebungen zu bekämpfen, ihnen entgegenzutreten.
Herr Ewald, Sie sind ein mächtiger Mann, auch wenn Sie das vielleicht bestreiten würden, aber am Wegesrand Ihrer langen Karriere, an die Spitze des Deutschen Turnsportbundes, Sie waren dann in Personalunion Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, weil Sie von den Menschen sprechen, an Ihrem Wegesrand gibt es doch viele Tränen, Schweiß, vielleicht auch Blut, Schicksale von Menschen, die nun ausgegrenzt worden sind, weil sie nicht in der richtigen Partei gewesen sind, weil sie vielleicht das Pech hatten, einen Verwandten im Westen zu haben, weil sie vielleicht nicht die richtige politische Einstellung hatten. Ist dies nicht in der Vergangenheit überbetont worden?
Im Sport hat es eine solche Differenzierung nicht gegeben. Sie werden mir keinen einzigen Beweis anführen können, indem wir aus irgendwelchen Gründen westlicher Verwandtschaft oder anderen Gründen Leute daran gehindert haben, sich mit ihren sportlichen Fähigkeiten zu erweisen. Wir haben schon bei der Talentsuche für unsere Trainingszentren, dann später bei der Übernahme der Besten aus den Trainingszentren in die Kinder- und Jugendsportschulen und dann in die Sportclubs, immer vor allen Dingen auf die Fähigkeiten und Möglichkeiten der Menschen geachtet. Irgendwelche politischen Eingrenzungen, solcher Art, wie Sie sie hier angeführt haben, hat es bei uns nicht gegeben.
Aber Sie kennen die vielen Veröffentlichungen in den DDR-Medien genau zu diesem Punkt, die vielen Anträge auch auf Rehabilitierung, die beim DTSB vorliegen, von solchen Sportlern, die sich ausgegrenzt fühlen.
Ich kenne solche Dinge nicht. Vielleicht ist es gut, wenn Sie den einen oder anderen Namen nennen und ich kann darauf antworten, weil ich ja doch die Mehrzahl der DDR-Sportler ganz gut kenne.
Kurz vor Ausstrahlung des Interviews am 11. März 1990 war Manfred Ewald aus dem Bundesvorstand des DTSB ausgeschlossen worden. Auf die Frage, ob er Fehler gemacht habe, antwortete der einst mächtigste Mann im DDR-Sport 4 Monate nach dem Mauerfall.
Ich habe viele Jahrzehnte im Sport gearbeitet. Und natürlich, auch ich habe Fehler gemacht.
Zum flächendeckenden, systematischen Doping in der DDR fiel in dem zeithistorischen Audiodokument noch kein Wort. Nach und nach kam das Ausmaß an die Öffentlichkeit. Erst 9 Jahre nach dem Mauerfall erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Manfred Ewald und den früheren stellvertretenden Leiter des Sportmedizinischen Dienstes der DDR, Manfred Höppner. Der Vorwurf, Mitverantwortung für das Doping minderjähriger Athleten, größtenteils ohne deren Wissen. Am 18. Juli 2000 fiel das Urteil vor dem Berliner Landgericht. Holger Schück berichtete damals für den Deutschlandfunk.
22 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung für den ehemaligen DDR-Sportchef Manfred Ewald, 18 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung für den damaligen Chefmediziner Manfred Höppner. Mit diesem Urteilsspruch endete heute Vormittag der große Dopingprozess vor dem Landgericht Berlin. Die 38. Große Strafkammer sah es als erwiesen an, dass beide Angeklagten Beihilfe zur vorsätzlichen Körperverletzung zum Nachteil von 20 ehemaligen DDR-Sportlerinnen begangen haben. Am 22. und letzten Verhandlungstag stellte der vorsitzende Richter Dirk Dickhaus in seiner mündlichen Urteilsbegründung fest, Ewald habe als DDR-Sportchef verfügt, die Gesundheit der Sportlerinnen hätten in den Hintergrund zu treten. Er sei zum Teil mit erbarmungsloser Härte vorgegangen, um das staatlich durchorganisierte systematische Hormondoping durchzusetzen. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor beantragt, gegen Ewald eine Bewährungsstrafe von 2 Jahren zu verhängen, die Höchststrafe. Die Mehrheit der Nebenklageanwälte hatte 3 Jahre Gefängnis ohne Bewährung gefordert. Ines Geipel, eine der 22 Nebenklägerinnen, kommentierte das Urteil so.
Für uns ist es wichtig, dass dieser Prozess stattgefunden hat. Ich glaube, das ist das Notwendigste gewesen, dass 11 Jahre nach 89 klar ist, dass das, was da geschehen ist, Unrecht war. Und alles das, ob nun 2 Jahre Bewährung oder 1 Jahr und 10 Monate oder, es war ja klar, dass es über diese 2 Jahre Bewährung nicht hinausgehen wird. Das muss ich sagen, interessiert mich ziemlich wenig.
Und Nebenklageanwalt Michael Lehner aus Heidelberg erklärte,
das ist schon auch eine harsche Kritik meinerseits, weil man bei dem Staatslenker, Hauptverantwortlichen Ewald, nicht an die ohnehin milde Höchststrafe nach DDR-Recht von 2 Jahren bei 10.000 tatsächlichen Opfern, bei 142 Angeklagten und bei 20 aus Vereinfachungsgründen nur übrig gebliebenen sich nicht herangewagt hat. Das bleibt ein Rätsel dieses Gerichtes und zeigt das Dilemma, in dem sich die Justiz offensichtlich während dem Gesamtverfahrenspaket gefunden hat.
Manfred Ewald starb am 21. Oktober 2002 an einer Lungenentzündung. Viele Opfer seines Dopingprogramms sind heute schwer krank, leiden unter massiven körperlichen und seelischen Folgen des staatlich verordneten Dopings mit Anabolika. So auch die an Krebs erkrankte Heike Knechtel.
Wie viele Beweise braucht man noch, dass die DDR ein Unrechtsstaat war? Unwissende Kinder in einer Phase der weiblichen Entwicklung mit leistungssteigernden, testosteronhaltigen Mitteln zu verseuchen, ist ein Menschheitsvergehen, also ich finde gar keine Worte.
Durch das Dopingopferhilfegesetz des Jahres 2002 bekamen Geschädigte des DDR-Sports bei entsprechendem Nachweis finanzielle Hilfe. Leistungssportler waren in der DDR privilegiert, unter anderem, weil sie zu Wettkämpfen ins Ausland reisen durften. Einige nutzten diese Aufenthalte, um sich in den Westen abzusetzen. So auch der Fußballnationalspieler Lutz Eigendorf vom Stasi-Club Dynamo Berlin. Im Frühjahr 1979 kehrte er von einem Freundschaftsspiel in Kaiserslautern nicht mehr in die DDR zurück. Nach einjähriger Sperre hatte er im April 1980 seinen ersten Einsatz in der Bundesliga für den ersten FC Kaiserslautern.
Lutz Eigendorf hat den Einstieg in die Fußball-Bundesliga geschafft. Der sechsmalige DDR-Auswahlspieler, vor einem Jahr nach einem Freundschaftsspiel von Dynamo Ostberlin in der Pfalz geblieben, jetzt nach 12-monatiger Sperre für den 1. FC Kaiserslautern spielberechtigt, lieferte am letzten Sonnabend gegen Eintracht Frankfurt eine gute Partie. Mit ihm sprachen Herbert Fischer-Solms und Ernst-Dieter Schmickler.
Herr Eigendorf, Leistungssportler, die aus der DDR in die Bundesrepublik Deutschland kommen, haben ja meistens Probleme. Entweder haben sie die Nase voll vom überzogenen Leistungssport oder aber der Klimawechsel macht ihnen schwer zu schaffen. Ausnahmen gibt es nur wenige. Im Fußball beispielsweise Norbert Nachtwey. Das Gegenteil ist ihr Kollege Pahl, der wohl größere Schwierigkeiten hat. Wo liegt das nur nach Ihrer Erfahrung dran? Wo sind die Gründe und die Hürden, die da zu nehmen sind?
Ja, zunächst erstmal glaube ich, dass die lange Sperre dann unheimlich starke Rolle spielt. Man ist ein Jahr auf Eis gelegt, manchmal sogar noch länger. Und sich dann dem Rhythmus hier wieder anzupassen, dazu gehört schon einiges. Sie erwähnten Norbert Nachtwey, er ist für mich ein erfahrener Fußballer und ich glaube, dass die sich im Endeffekt doch besser durchsetzen können. Ich meine jetzt in Bezug auf Feldspieler. Beim Torhüter ist natürlich das Problem, dass immer nur einer im Tor stehen kann. Meine Meinung ist ein bisschen schade für einen jungen Ball, aber ich glaube, im Endeffekt wird er doch irgendwo wieder einen Verein finden, wo er im Tor stehen wird.
Innerhalb dieses Jahres, dieses vergangenen Jahres, hatten Sie doch schon mal einen Tiefpunkt, wo Sie sich gesagt haben, wäre es vielleicht doch besser in Ostberlin geblieben?
Nein, ich glaube nicht. Bis jetzt kann ich sagen, dass ich die 13 Monate, wo ich hier bin, nicht eine Minute gab, wo ich diese Entscheidung und die für mich sehr wichtige Entscheidung bereut habe. Ich hoffe, dass es so bleibt. Man weiß nie, was kommt. Aber ich kann heute schon sagen, irgendwo ist meiner Meinung nach der Lebensweg eines Menschen doch vorgeschrieben. Und ich habe nun mal diese Entscheidung getroffen und werde, um hier glücklich zu werden, alle Anstrengungen unternehmen, um dies auch zu verwirklichen.
Herr Eigendorf, wenn Aufwand und Lohn für Sie in einem richtigen Verhältnis stehen müssen, dann drängt sich die Frage auf, ob Sie sich nicht für den 1. FC Kaiserslautern, für Ihren Arbeitgeber, zu billig verkauft haben. Der 1. FC Kaiserslautern hat einen Spieler zum Nulltarif aufgrund der deutsch-deutschen Situation bekommen, der derzeit auf dem internationalen Spielermarkt rund 1 Million Mark kosten würde. Welche Gegenleistung hat der 1. FC Kaiserslautern dafür gegeben?
Ich muss vor allen Dingen sagen, diese Frage ist schon oft an mich herangetreten. Aber ich weiß noch ganz genau, ich hatte vor einem Jahr eine Diskussion oder eine Unterhaltung mit dem Trainer Feldkamp, mit dem Atze Friedrich. Und es wurde mir damals freigestellt, wo ich hingehe. Ich hatte noch mehrere Angebote, Vereine jetzt uninteressant.
Bayern München.
Ich nenne keinen Verein. Ich weiß, dass ich damals Vereine noch an mich interessiert waren. Aber als ich dann diese Diskussion hinter mir hatte, wie gesagt, man hat es mir freigestellt und ich habe mich für Kaiserslautern entschieden. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich einfach gefühlt habe, dass irgendwo auch im Profifußball eine gewisse Menschlichkeit da sein muss. Ich bin ein Spieler, der gerne für Geld spielt, aber nicht nur für Geld spielt. Und von der menschlichen Seite wurde mir so viel geboten in Kaiserslautern, wo ich Zweifel hatte, dass diese Menschlichkeit mir irgendwo anders geboten werden würde.
Herr Eigendorf, haben Sie im Wartestand sozusagen in den letzten 12 Monaten erheblich weniger verdient als beispielsweise bei Dynamo Ostberlin?
In dieser Wartezeit habe ich natürlich wesentlich weniger verdient als die Aktiven, als wie die Spieler. Ich habe ein gewisses Grundgehalt gehabt, aber dieses Grundgehalt entsprach in der Wartezeit ungefähr gleich dem, was ich drüben als aktiver Fußballer bekommen habe. Und das sagt wohl einiges.
Keine fürstlichen Gehälter, wie man das hier auch vermutet.
Wenn man nach den Verhältnissen hier geht, nicht, aber ich konnte leben, ich habe eine Wohnung gehabt, ein Auto gehabt. Für mich hat das erstmal gereicht.
Haben Sie eigentlich mal Reaktionen bekommen aus der DDR?
Ja, ich kriege also viele Briefe aus der DDR, selbst noch Fanpost, wo drin steht, dass sie Autogrammbilder haben wollen, dass man mir gratuliert aus der DDR. Sowas ist also schon an der Tagesordnung.
Welche reagieren Sie darauf?
Ja, zuerst freue ich mich natürlich darüber, dass man nicht bei allen Menschen drüben vergessen ist, so als wenn jemand gestorben ist. möchte mich gleichzeitig dafür bedanken, falls einige dieses Interview hören sollten. Und ich beantworte natürlich jeden Brief mit der größten Aufmerksamkeit.
Knapp 3 Jahre nach diesem Interview war Lutz Eigendorf tot. Er hatte sich bei einem schweren Autounfall tödliche Verletzungen zugezogen. Der Unfall war und ist Anlass für Spekulationen. Spätere Aktenfunde belegen, die DDR-Staatssicherheit hatte zahlreiche Spitzel auf den Republikflüchtling und in Stasi-Augen Verräter angesetzt. Zum 30. Todestag von Lutz Eigendorf im Jahr 2013 fasste Thomas Purschke alle Ereignisse zusammen.
Bereits kurz nach dem Unfalltod von Lutz Eigendorf in Braunschweig kamen Hinweise und Gerüchte auf, dass das Ministerium für Staatssicherheit der DDR daran beteiligt gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig schloss den Fall dennoch rasch ab, da man bei Eigendorf einen Blutalkoholwert von 2,2 Promille festgestellt hatte. Mehrere Zeugen hatten allerdings damals ausgesagt, Eigendorf habe vor seiner tödlichen Autofahrt weitaus weniger getrunken. Erst nach der Wiedervereinigung wurden zahlreiche Stasi-Akten entdeckt, die enorme Aktivitäten des DDR-Geheimdienstes bei der Überwachung des Verräters Eigendorf in Westdeutschland dokumentieren. Über 50 Stasi-Spitzel wurden bei der bis zu seinem Tod fast 4 Jahre andauernden Observation von Eigendorf und seiner Familie zum Einsatz gebracht. Dafür erhielten die Spitzel zum Teil erhebliche Geldsummen. Auch die mögliche Verwendung von Giftstoffen und Gasen bei Eigendorf wurde von den Stasi-Offizieren in Ost-Berlin diskutiert, wie aufgefundene Dokumente belegen. Demnach könnte der mysteriöse Verkehrsunfall durchaus ein geplanter Mordanschlag der Stasi gewesen sein. Von den DDR-Spitzenfunktionären wurden Flüchtlinge wie Eigendorf als Sportverräter gebrandmarkt und auch in Westdeutschland von der Stasi bedroht. Eigendorf hatte ausgerechnet für den Ostberliner Stasi-Club BFC Dynamo gespielt, dessen oberster Chef Erich Mielke war. Für den Minister für Staatssicherheit stellte Eigendorfs Flucht zum westdeutschen Klassenfeind natürlich eine schwere Niederlage dar. Der Unfalltod von Lutz Eigendorf sorgt bis heute für Diskussionen. Andreas Holi befasste sich an der Uni Mainz in seiner Abschlussarbeit zum Lehramtsstaatsexamen intensiv mit der Causa Eigendorf. Beim Studium der Aktenlage stellte der fußballinteressierte Pädagoge fest, dass die Ermittlungsbehörden in Westdeutschland die politische Brisanz des Falles damals unterschätzt und nicht einmal eine Obduktion des Leichnams und eine Untersuchung auf eventuelle Giftstoffe angeordnet hatten. Auch das Unfallauto wurde nur von einem Kfz-Sachverständigen auf eine mögliche Manipulation von Bremsen, Lenkung und Reifen hin überprüft. Eine ausführliche kriminaltechnische Untersuchung unterblieb indes. Andreas Holi.
Zunächst mal ist zu sagen, dass die Polizei Braunschweig den Fall ziemlich schnell als Alkoholunfall abgehakt hat. Das heißt, Eigendorf wurde dann ohne Obduktion als Unfalltoter in Kaiserslautern erdbestattet. Nach der Wende hat dann die Staatsanwaltschaft Berlin 1990 die Ermittlungen wieder aufgenommen und bei der Analyse der Verhöre von Beschuldigten oder auch von Zeugen ist mir aufgefallen, dass die Staatsanwaltschaft eher den Fall als Belastung angesehen hat und zum Teil auch zu wenig Ressourcen bereitgestellt hat, um diesen Fall zu bearbeiten.
So wurde neben anderen wichtigen Verdächtigen aus dem DDR-Geheimdienstapparat, beispielsweise der Stasi-Oberstleutnant Heinz Hess, der mit der Observation von Lutz Eigendorf im Westen befasst war, von den Ermittlern nie vernommen. Hess war in der Ostberliner Stasi-Zentrale Abteilungsleiter für Sonderaufgaben der zentralen Koordinierungsgruppe ZKG. Diese war für die Bekämpfung von Republikfluchten zuständig. In DDR-Geheimdienstakten ist dokumentiert, dass Hess ausgerechnet am Todestag von Eigendorf mit einer Sonderprämie von 1000 DDR-Mark ausgezeichnet worden war. Andreas Holi rekonstruiert.
Heinz Hess wurde als Beschuldigter in einem Mordfall vorgeladen von der Polizei. Dieser Herr Hess ist jedoch einfach nicht erschienen zu diesem Verhör, woraufhin eine Aktennotiz zu finden ist, dass Herr Hess nicht erschienen ist und sich demnach nicht auf den Vorwurf eingelassen hat. Daraufhin wurden auch keine weiteren Schritte mehr unternommen, was meiner Meinung nach sehr kritisch zu sehen ist. Also ich muss hier schon ein Versagen der Staatsanwaltschaft betonen.
Stasi-Offizier Heinz Hess verstarb im Jahr 2004. Die Staatsanwaltschaft Berlin, die den Fall über Jahre bearbeitet und 2004 eingestellt hatte, erklärte nach nochmaliger Prüfung Anfang 2011, dass es keine objektiven Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe.
Einer der Stasi-Spitzel, die auf Lutz Eigendorf angesetzt waren, war der Sportjournalist Klaus Thiemann. Nach dem Mauerfall arbeitete er für den Springer Verlag. Thiemann bespitzelte auch seine Frau Ellen und verriet die Fluchtpläne der Familie. Die Folge: Ellen Thiemann kam ins Stasi-Gefängnis nach Berlin-Hohenschönhausen. Danach saß sie 2,5 Jahre im berüchtigten DDR-Frauengefängnis Hoheneck.
Die schlimmsten Erlebnisse in der U-Haft in Hohenschönhausen in Berlin war die Folter, weil ich mit Schlafentzug, mit Drogen und Zuckerentzug gefoltert worden bin und vielen Schikanen, die andere nicht erleben mussten. Das geschah aus dem Grund, weil ich meinen Mann damals nicht verriet. Der musste frei bleiben, damit unser Sohn nicht in ein Kinderheim kam.
Dass ihr Mann ein hochkarätiger Stasi-Spitzel war, erfuhr Ellen Thiemann erst nach dem Mauerfall aus Stasi-Akten, die nach und nach auftauchten. Die Erkenntnisse aus der Einsicht in diese Unterlagen fasste die Journalistin und Autorin in mehreren Büchern zusammen. Im Deutschlandfunkgespräch mit Herbert Fischer-Solms am 17. Januar 2011 erklärte Ellen Thiemann:
Wenn man sieht, dass mein Ex-Mann I.M. Matthias, dass der so ein großer Stasi-Spitzel war, die Akten beweisen, der hat engste Freunde verraten, der hat Kollegen beschnüffelt, ist in deren Schränke eingebrochen. Und er hat im Westen wie im Osten die Sportreporter und die Trainer bespitzelt, Fußballmannschaften.
I.M. Matthias war am Fall des tödlich verunglückten Fußballers Lutz Eigendorf und am Fall des geflüchteten Trainers Jörg Berger, der ja zurück in die DDR zwangsgebracht werden sollte, beteiligt.
Ja, Jörg Berger hat in seinem Buch, was er voriges Jahr veröffentlicht hat, ein Bestseller, da hat er auf mein Buch, Der Feind an meiner Seite, Bezug genommen, dass er durch meine Veröffentlichungen erst auf Sachen aufmerksam geworden ist, die ihn selbst betreffen. Daraufhin hat er Unterlagen angefordert und hat die Bestätigung dafür bekommen. Und er sollte in Ostrava bei einem Spiel entführt werden in die DDR durch I.M. Matthias. Und Matthias ist dann, ob er wirklich krank war oder nicht, ist nicht nach Ostrava gefahren.
Und was den Unfalltod von Eigendorf betrifft?
Berger hat die Vermutung, dass er genau auf diese Art und Weise getötet werden sollte. Aber diese Unterlagen sind wohl ganz frisch. Die hat er selbst in seinem Buch noch nicht veröffentlicht. Das hat er mir nur kürzlich am Telefon gesagt.
Ellen Thiemann verstarb 2018 im Alter von 81 Jahren. Das war das Sportgespräch im Deutschlandfunk zum 30. Jahrestag des Mauerfalls. Die Interviews mit Zeitzeugen des DDR-Sports können Sie nachhören auf unserer Internetseite www.deutschlandfunk.de/sport oder als Podcast.